Psalm 40. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, den der Herr zu seiner Zuversicht macht, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Vielfältig hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht, Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes, und mein Herz hat mich verlassen. Lass dir gefallen, Herr, mich zu retten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Es sollen sich schämen und beschämt werden, allesamt, die nach meinem Leben trachten, es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die gefallen haben an meinem Unglück. Es sollen sich entsetzen über ihre Schande, die zu mir sagen, haha, haha. Es mögen fröhlich sein und sich freuen, alle. An dir, alle, die dich suchen, es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die dein Heil lieben. Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diesen Psalm, für dieses Wort, durch das du uns vieles lehrst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns verstehen lässt, was du uns hier zeigst und was du zu uns redest. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du meine Lippen öffnest, so dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir hatten das schon einmal vor 2-3 Wochen angeschaut im Zusammenhang mit einem Psalm im Jakobusbrief. Im Kapitel 5, ab Vers 13, da gibt es eine eigentlich ganz einfache Aufforderung. Geht es jemand unter euch schlecht? Er soll beten. Hat jemand Grund zur Freude? Er soll Loblieder singen. Das ist eine ganz einfache Aufforderung. Geht es dir schlecht? Dann bete, bitte den Herrn um Hilfe. Hast du Freude im Leben? Dann sollst du Loblieder singen. Und die Psalmen geben uns eigentlich zu dieser Aufforderung sehr hilfreiche Illustrationen. Sie setzen das eigentlich in die Tat um, was uns hier geboten wird. Die Psalmen geben uns Worte, mit denen wir eben unser Lob ausdrücken können oder auch unsere Not sagen können. Aber sie zeigen uns oft auch, wie wir eben unsere Gebete gut gestalten können. Wie können wir gute Gebete beten, weise Gebete beten? Die Jünger hatten einmal den Herrn Jesus gebeten: Herr, lehre uns, wie wir richtig beten können, wie wir gut beten können. Es war auch ihr Anliegen. Sie fanden das offenbar nicht so einfach, richtig und gut zu beten. Und das hat auch einen Zusammenhang mit unserer Reife im Glauben, wie wir unsere Gebete gestalten. Jemand, der reif oder reifer wird im Glauben, der lernt, seine Gebete besser zu gestalten oder wir könnten auch sagen, zu organisieren. Zum Beispiel Säuglinge, die in Not sind. Zum Beispiel, wenn sie Hunger haben oder wenn sie Schmerzen haben. Was machen sie? Sie schreien einfach. Haben wir vorher auch gerade wieder gehört. Während wir die Schreie aus dem Psalm lasen, hörten wir die Schreie der Kinder, die irgendeine Not haben. Sie schreien einfach. Das ist ein mehr oder weniger unreifer Zustand, in dem man dann seine Not sagt, ausdrückt. Wenn die Kinder etwas größer werden, dann können sie, je länger, je mehr können sie sagen, wo es weh tut. Wenn sie kleiner sind, dann tut es immer am Bauch weh. Egal, wo sie Schmerzen haben, es ist immer der Bauch, oder? Aber sie lernen, sich auszudrücken. Und ein Erwachsener, der kann dann mehr oder weniger detailliert beschreiben, zum Beispiel, wenn er beim Arzt ist, wo es schmerzt, wie es schmerzt und so weiter. Und so ist es auch mit unseren Gebeten. Je mehr wir im Glauben und in der Beziehung zum Herrn wachsen, desto mehr lernen wir auch, unsere Gebete zu gestalten, eben das auszudrücken, was wir dem Herrn sagen möchten, sagen sollen auch. Damit will ich nicht sagen, dass der Herr unsere wohlformulierten Gebete braucht, damit er dann besser auf sie eingehen kann. Es liegt nicht daran, dass wir besser beten, damit der Herr dann besser hilft. Unsere Notschreie genügen, wenn sie von Herzen kommen. Aber auch wenn der Herr weiß, bevor wir es ausgesprochen haben, was wir brauchen, ist es doch für uns selber eine Hilfe, wenn wir lernen, in welcher Weise wir unsere Gebete eben gestalten können. Dass es gute Gebete sind, die auch sich als hilfreich für uns erweisen. Und Psalm 40 ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir den Psalm zuerst mal oberflächlich ansehen, so wie wir ihn vielleicht vorher auch gehört haben, dann könnte er etwas gegensätzlich oder vielleicht sogar widersprüchlich wirken. So als wären da zwei Teile, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Der erste Teil besteht mal aus Lobpreis für Gottes Hilfe und für seine Rettung. Und der zweite Teil, der kürzere dann, gegen hinten, das ist mehr ein Hilfeschrei, die Bitte um Rettung vor Sünde und Feinden. Wir könnten natürlich auch sagen, dass der Psalm das widerspiegelt, was auch in unserem Leben abwechslungsweise vorkommt, oder? Da gibt es freudige Zeiten, da gibt es Gründe für Rettungsjubel und überschwängliches Lob Gottes, aber es gibt auch Tiefpunkte, Sündennot und Feinde, die uns bedrohen. Es wechselt sich ab. Und so gesehen würde David einfach nacheinander diese Dinge vor Gott bringen und einerseits lobpreisen und andererseits um Hilfe schreien. Weil er beides im Leben hat. Grund zum Jubel und Grund zum Hilfe schreien. Ich denke aber, dass in dem Psalm etwas anderes noch der Fall ist. Dass eine wichtige, eine tiefere Wahrheit dahinter liegt. Dieser Psalm, so würde ich sagen, ist als Ganzes, ist es eigentlich ein Ruf an den Herrn um Hilfe in der Not. Es ist ein Hilfeschrei, den David ausstößt. Der Verlauf des Psalms hat dieses Ziel, er läuft darauf hinzu, bis am Ende der Satz steht, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Das steht am Schluss da, so schließt er ab. Und diese zwei Teile dieses Satzes, meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht, mir zu helfen. Diese zwei Teile dieses Satzes fassen auch die zwei Teile des ganzen Psalms zusammen. Der ganze Psalm hat diese zwei Teile. Im ersten Teil beschreibt David, wie er die gnädige Hilfe seines Retters erfahren hat. Und dann mit dieser Dankbarkeit und mit dieser Gewissheit seiner Rettung im Herzen ruft er nun erneut seinen Gott um Hilfe in der aktuellen Not, die ihn betroffen hat. Bevor David aber seinen Hilferuf vor den Herrn bringt, nimmt er sich Zeit. Er nimmt sich viel Zeit, viel mehr, als er für den Hilferuf nachher sich nimmt. Er nimmt sich Zeit und lässt seine Gedanken um die Gnade und Güte Gottes kreisen. Er beschreibt den Herrn und sein bisheriges Handeln an ihm. Er beantwortet sich sozusagen selber die Frage, wer ist mein Gott? Mit wem habe ich es zu tun? Von wem erwarte ich eigentlich Hilfe in meiner Not? Und es ist gut, so zu fragen, bevor wir rufen, Herr, hilf mir aus dieser Not heraus. Oder bevor wir die Not beschreiben und unsere Gedanken um das Übel kreisen lassen, ist es gut, dass wir uns fragen, wer ist denn der Herr, den ich anrufe? Wie hat er sich schon in der Vergangenheit auf wunderbare Weise um mich gekümmert? Wie habe ich seine Hilfe erfahren? David sagt hier, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Mit anderen Worten sagt er hier, ich habe mit Ausdauer auf den Herrn geschaut und gewartet. Und das tut er jetzt wieder, indem er nicht zuerst auf die Probleme schaut, sondern auf die Güte Gottes, die viel größer ist als die Bedrohung, die ihm gegenüber steht. Er zählt auf und er hält sich das in lebendigen Bildern vor Augen, wie er konkret Hilfe erfahren hat. Dieses Bild, das er hier beschreibt, er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick oder Schmutz und Schlamm. Vielleicht haben wir das selber noch nicht so buchstäblich erlebt, dass wir in so einer Schlammgrube steckten und versuchten rauszukommen und immer wieder abgerutscht sind und darin gefangen sind, weil der Schlamm so rutschig ist, dass wir immer wieder hinabgleiten. Aber das Bild, das beschreibt doch sehr treffend unsere Situation, wenn wir Nöte oder Sorgen erleben, aus denen wir einfach nicht herauskommen. Wir treten mit den Beinen, vielleicht mit den Händen, versuchen aus dieser Grube der Not zu steigen und rutschen immer wieder ab, bevor wir den Rand erreichen können. Du schaffst das auf keinen Fall, wenn nicht jemand von außen kommt und dich heraufzieht. Und genauso ist es mit der größten Not, in der sich der Sünder ursprünglich befindet. Er kann nicht herauskommen ans Licht. Sein ganzes Leben mit all seinen Anstrengungen ist in Wirklichkeit eine solche Grube. Am Ende wird er darin für immer versinken, wenn nicht der Herr seine rettende Hand ausstreckt und ihn herauszieht. Und das hat David erfahren. Das hat auch jeder von uns erfahren, der durch Christus gerettet ist. Er wurde aus der Grube der Gottferne ans Licht gehoben, in die herrliche Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. Seine Füße wurden auf einen Felsen gestellt und seine Schritte festgemacht. Und dieser Fels, von dem David hier spricht, das ist natürlich Christus, das wissen wir. Wir sind als seine Kirche auf diesen Felsen gebaut, wie der Herr Jesus das versprochen hat, und keine Macht der Hölle kann uns wieder von dort wegbewegen. Wie das schon an Mose prophetisch offenbart wurde und an das alte Israel im Bild auch gezeigt wurde, aus diesem Felsen kommt das Wasser des Lebens. Aus Christus kommt das Wasser des Lebens. Wer davon trinkt, wird mit ewigem Leben getränkt und gestärkt. Und so werden seine Schritte festgemacht, dass er sicher gehen kann. Nicht wie die eigenen Versuche der Schritte in der Schlammgrube, die uns abrutschen ließen und immer nur tiefer in den Dreck sinken ließen. Wer auf Christus, dem Felsen, steht und ihn als Grundlage für sein Gehen, für seinen Lebensweg hat, der wird mit festen Schritten vorwärts gehen. Wir machen einen Sprung nach vorne, kommen später auf die vorhergehenden Verse zurück. Wir machen einen Sprung zu den Versen 7 und 8. Da beschreibt David noch deutlicher, wie es allein Gottes Gnade ist, die ihn aus der Grube rettete. Vers 7, da heißt es: Speisopfer, Schlachtopfer, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Um mir zu helfen, dürfen wir anhängen. Wie müssen wir das verstehen? Hat nicht Gott all diese Opfer angeordnet? Und haben nicht die Priester der Israeliten und auch David nach Gottes Anweisung Opfer gebracht? Hat Gott nicht doch Brand- und Sündopfer gefordert? Ja, das ist so. Die Opfer waren im Alten Testament von Gott angeordnet. Aber Gott hat sie nicht dafür gefordert, um durch sie den Opfernden tatsächlich zu retten. Diejenigen, die Opfer brachten, sie verdienten sich dadurch nicht Gottes Hilfe. Diejenigen, die die religiösen Rituale durchführten, sie verdienten sich dadurch nicht Gottes Hilfe und das Heil. Und das erklärt auch der Autor des Hebräerbriefes, indem er genau diesen Vers von David hier zitiert und dazu dann sagt in Hebräer 10, Vers 3 und 4, Jahr für Jahr wird mit Opfern an die Sünde erinnert. Nur daran erinnert, denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnimmt. Durch die Opfer sollte die Sünde bewusst gemacht werden und gezeigt werden, dass Gott Sünde nicht einfach toleriert, sondern er wird sie verfolgen und bestrafen. Aber Gott hat die Opfer auch als Vorbilder gegeben dafür, dass sie zeigen, dass es einmal ein stellvertretendes Opfer geben wird, auf das die Sünde derer gelegt wird, die glauben. David sagt auch, Opfer hast du nicht gewollt, aber Ohren hast du mir gegraben. Und das erinnert zunächst einmal an das Wort, das geschichtlich ziemlich in der Nähe von David ist, ein Wort, das Samuel an den König Saul ausrichtete. Saul, der der Anweisung Gottes ungehorsam war und eigenwillig Opfer brachte. Er hat Opfer gebracht, anstatt auf Samuels Ankunft zu warten. Er wollte opfern, um sich damit Gottes Hilfe zu holen. Er dachte, wenn ich opfere, dann ist der Herr bei mir im Kampf gegen die Feinde. Samuel sagte zu Saul dann, am Ende. Hat der Herr nicht so viel Lust am Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Die Ohren, die, von denen David sagt, dass sie Gott uns gegraben oder gemacht hat, die sind dazu da, auf Gottes Stimme, auf sein Wort zu hören. Und das hätte Saul eben tun sollen, anstatt Opfer zu bringen, um sich so vermeintlich Gottes Hilfe zu holen. So will David sich nicht verhalten. Und darum sagt er, Opfer hast du nicht gewollt, aber Ohren hast du mir gegraben. Ohren, um auf das Wort Gottes zu hören, das auch vom Kommen des Retters spricht. Und das sagt er dann prophetisch im nächsten Vers voraus. Er spricht da von dem Erlöser. Und David ist ja der Typus, das Vorbild für den Erlöser, der aus seinen Ländern kommen wird einmal. Und als sein Typus zitiert David jetzt die Worte, die eigentlich die Worte des Herrn Jesus sind, zitiert er in der Ich-Form. Also David spricht selber so, wie wenn er der Erlöser wäre. Der sagt, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Wieder im Hebräerbrief sehen wir dann, dass das eben nicht eigentlich Davids Worte sind, sondern die Worte des Herrn Jesus. Im Hebräerbrief werden diese Worte dem Herrn Jesus zugeschrieben, der sagt, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Interessanterweise sagte Herr Jesus dann nicht, du hast mir Ohren gegraben, um deinen Willen zu tun, sondern du hast mir einen Leib gegeben, um deinen Willen zu tun. Deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich, sagt der Herr im Hebräerbrief auch. Und der Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 10, ergänzt er dann, in diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi. Das ist es, worauf David prophetisch vorausblickte, als er dankbar darüber nachdachte, dass er nicht durch seinen eigenen Beitrag, die Opfer, die er bringen könnte, gerettet wurde, sondern durch Vertrauen auf den Erlöser, den Gott noch senden wird, von dem in seinem Buch geschrieben ist. Mit anderen Worten, alles, was er selber tun wollte, was für seine Rettung aus der Schlammgrube beitragen sollte, und seien es auch religiöse Übungen wie Opfer oder so, das wäre nur das Strampeln seiner eigenen Füße im Schlick und Schlamm. Und darum vertraut er auf Gottes gnädiges Eingreifen durch seinen Retter, der uns völlig unverdient aus der Grube herauszieht und auf den Felsen stellt. David sieht so, dass das Fundament seines Lebens so sicher ist, weil es nicht durch sein eigenes Können und Wirken gelegt ist. Das Fundament unseres Lebens, unserer Rettung, unseres Heils ist so sicher, weil nicht wir dazu beigetragen haben, sonst wäre es nicht sicher. Wir fallen immer wieder und wir fallen in diese Gruben hinein. Wir können uns selber nicht retten. Nicht, wenn die Rettung nur zu einem Tausendstel Promille an uns liegen würde, dann könnten wir nicht definitiv gerettet werden. Das Fundament unseres Lebens ist der Fels Jesus Christus, auf dem wir stehen. Und darum ist es so sicher. Gott, der Vater, hat diesen Grund gelegt, den niemand erschüttern kann. Wenn dein Grund auch der Fels Davids ist, der dich von deiner größten Not gerettet hat, nämlich der Not, von Gott getrennt zu sein, dann kann dich ebenfalls nichts erschüttern in diesem Leben. Und darum möchte ich dir raten, übe dich darin, immer wieder zurück in dein Leben zu schauen, wo du das gnädige Wirken Gottes entdecken kannst. Bevor du Gott um Hilfe rufst in der gegenwärtigen Not, schau zurück in dein Leben und betrachte das gnädige Wirken Gottes darin. Es ist nicht so einfach, in der gegenwärtigen Not seine Gedanken loszureißen von dem, was dich jetzt bedrückt. Und darum habe ich auch gesagt, übe dich darin. Das muss man und das kann man üben. Schau zurück, bete dafür, dass der Herr dir die Augen für seine Herrlichkeit öffnet. Wie David ja betet in einem anderen Psalm, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz, die Wunder in deinem Wort. Wenn uns das geschenkt wird, dann werden wir die gegenwärtigen Sorgen und Nöte plötzlich als viel kleiner sehen. Sie verschwinden nicht automatisch. Das nicht. Aber wir erkennen, dass in der Hand des Herrn, der unser mächtiger Erlöser ist, keine der Bedrohungen unüberwindbar sind. Und da können wir mit Paulus glaubend ausrufen, wie er das tut im Römerbrief, Kapitel 8, ab 31. Es ist gut, das immer wieder auch zu lesen, dieser ganzen Länge. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Erwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja auch noch mehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Christi. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschaffenes uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das neue Lied, von dem David sagt, dass der Herr es in seinen Mund gelegt hat. Noch bevor er dem Herrn seine Not klagt und ihn um Hilfe anruft, kann er in Lobpreis ausbrechen. Und das ist ein großes Wunder, das nur die erleben, die auf dem Felsen Christus stehen. Und wenn unsere Schritte auf die Weise fest werden, wenn wir mit dieser Zuversicht an unsere Nöte herangehen können, dann bleibt das in der Welt nicht unbemerkt. David sagt, viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Ja, die Menschen wollen sehen, wie wir Christen mit unserem Glauben leben. Wie wir in den Nöten und Bedrängnissen durch Vertrauen auf den Herrn überwinden. Und darum stellen sie uns oft auch diese schwierigen Fragen, wie zum Beispiel, wenn Gott gut ist, warum trifft uns dann diese oder jene böse Sache? Diese Dinge treffen uns unter anderem, damit unser Vertrauen auf den Herrn gestärkt wird und offenbar wird, wie treu er ist. Und mit dieser Gewissheit, die David durch das Nachdenken über Gottes bisherige Wunder und Rettungstaten gewonnen hat, er wurde gestärkt dadurch, und mit dieser Gewissheit, die er gewonnen hat, wendet er sich nun erneut an seinen Gott und bittet ihn um Hilfe in der gegenwärtigen Not. Diese ist ja immer noch da. Auch wenn er die Herrlichkeit Gottes sieht und die Hilfe, der Hilfe und Rettung gewiss ist, die Not ist jetzt immer noch da. Und David ist nicht zu so einem geistlichen Überflieger geworden, dass er denkt, ja, es wird schon alles von selbst wieder gut. Don't worry, be happy. Nein, David sieht seine Not immer noch realistisch. Aber er sieht eben auch den, der ihn daraus retten kann und wird. Was er zuvor über den Herrn gedacht hat und erkannt hat, das gibt ihm die richtige Perspektive. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Die Gnade und die Rettung, die er in der Vergangenheit erfahren hat, wird auch jetzt und in Zukunft da sein. Da ist er sich gewiss. Und er nennt jetzt zwei Feinde, von denen er gerettet werden will, wo er den Herrn um Hilfe bittet, dass er ihn vor diesen Feinden rettet. Und da ist ein äußerer Feind und ein innerer Feind. Und es zeugt von Davids geistlicher Reife und Weisheit, dass er nicht nur die äußere Bedrohung als die Not bezeichnet, von der er gerettet werden muss. Hätte er nicht diese Reife, die er hat, dann würde er vielleicht sagen, diese Leute, die mir Übles wollen, die sind schuld, dass es mir so schlecht geht. Die äußeren Umstände sind es, die es mir unmöglich machen, ein gutes Leben zu haben. Im Gegenteil nennt er zuerst seinen inneren Feind, wenn er um Hilfe bittet. Meine Sünden haben mich erreicht. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Anstatt dass er sagt, mein Nachbar oder mein Mitarbeiter, der mir so zusetzt, der stürzt mich in die Entmutigung. Stattdessen sagt er, meine Sünde ist es, die mich entmutigt. Das, wo er sagt, mein Herz ist nicht mehr da. Das ist die Entmutigung. Es ist meine Sünde, die mich entmutigt in dem Kampf, in dem ich stehe. Wir wissen nicht, welche Art von Sünde das ist bei David, aber es ist eine Tatsache, dass unbereinigte Sünde in unserem Leben, die schwächt uns und macht uns mutlos. Die Geschichte von Achan im Alten Testament, im Buch Josua, diese Geschichte von Achan, der das verbotene Gut versteckte, die ist ein gutes Beispiel dafür. Weil durch Achan Sünde im Volk war, konnten die Israeliten nicht mehr siegreich sein und wurden vom Feind überwunden. Erst als die Sünde beseitigt war, konnten sie wieder den Feind besiegen und das Land einnehmen für den Herrn. Und darum ist es gut, wenn wir in Not geraten, dass wir zuerst einen Blick auf unser eigenes Leben richten und uns fragen, ob es da eine sündhafte Ursache für unsere Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit gibt. Das muss nicht sein, aber es kann durchaus sein. Sünde, die nicht bereinigt wird, wird uns schwächen und mutlos machen in dem Kampf, in dem wir stehen. Ich erinnere mich gut an einen Freund, das war vor vielen Jahren schon. Da hat mir dieser Freund mehrfach über bestimmte Schwierigkeiten in seiner Gemeinde berichtet. Und diese Gemeindeleitung da in dieser Gemeinde, die behandelte gewisse Leute falsch und führte die Gemeinde nach dem Dafürhalten meines Freundes, führten sie die Gemeinde nicht richtig, nicht nach dem biblischen Muster. Und er hat sich darüber bei mir beklagt und er hat darunter gelitten und er fühlte sich in der Gemeinde nicht mehr zu Hause und überlegte sich auch, die Gemeinde zu wechseln. Viel später, ein paar Jahre später, bekannte er mir, dass das Problem eigentlich bei ihm gelegen habe. Er sei damals in bestimmte Sünden geraten und hätte dann die Schuld für sein Unbehagen auf die Gemeinde übertragen. wir sind oft sehr geschickt darin, die Schuld für unseren entmutigten Zustand auf die Umstände oder auf Menschen zu schieben. David tut das nicht. Er sagt, es ist meine Sünde, die mir die Kraft nimmt und die mich mutlos macht gegenüber meinen Feinden. Und dann erst bittet er den Herrn, dass er seine äußere Situation ändert, dass er seine Feinde unschädlich macht. Das auch. Das kommt dann auch noch. Es ist ein gutes Gebet, das David hier betet. Ein Gebet, das die Ehre des Herrn zum Ziel hat. Es ist die Bitte, dass der Herr die Gerechtigkeit wiederherstellt. Diejenigen, die Gottes König schaden wollen, dem König David, das ist Gottes König, oder? Und diejenigen, die diesem König Gottes schaden wollen, die streiten damit gegen Gott selber. Sie sollen zu Schanden werden. Sie sollen über sich selbst und ihre Haltung entsetzt sein. Es ist eigentlich eine Bitte um Einsicht. Seine Gegner sollen Selbsterkenntnis erlangen. Das steckt hier hinter dieser Bitte, die David betet. Wenn sie nämlich über ihre eigene Schande entsetzt sind, diese Gegner, dann könnten sie ja umkehren und selber auch Gott suchen. Und dahinter steht Gottes Ruf zur Umkehr, wie er ihn auch durch den Propheten Hesekiel ausrichtet. Da sagt er, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre und von seinem Weg, umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Und dann, wenn das geschehen kann, durch unser Zeugnis vielleicht, dann erfüllt sich auch in ihrem Leben, was David bittet. Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir, alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, alle, die dein Heil lieben. Und das ist das Ziel von Davids Gebet, dass durch die Rettung des Herrn sein Name groß gemacht wird, dass viele sich fürchten und auf den Herrn vertrauen, dass seine Wundertaten verkündet werden und er von einem großen Volk, von einem noch größeren Volk gelobt wird. Und darin besteht die Freude derer, die den Herrn suchen. Und diese Freude am Herrn kann uns durch keinen Feind mehr genommen werden. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Niemand. Amen.